Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir schauen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de jetzt nach England auf die Premier League voraus. Am Freitag beginnt sie, die neue Saison. Wer spielt um den Titel mit? Wer muss gegen den Abstieg spielen? Wer sind die Dark Horses? Wer kann vielleicht überraschen? Wer ist vielleicht der nächste, der kommende Weltstar aus der Premier League? Und welcher Youngster macht von sich reden? All das besprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris.
Hallo.
Ja, lass uns auf die Premier League-Saison vorausblicken und lass uns mal einfach mal mit unserer Definition der Top-Mannschaften starten. Ich würde sagen, die Top 5 in diesem Jahr, Chelsea, Man City, United, die Spurs und Liverpool. Wie würdest du es sehen?
Etwas anders. Ich habe City an 1 in diesem Jahr, weil, ja, können wir gleich noch drauf eingehen, aber haben sich extrem gut verstärkt. 2 Chelsea und ich finde, von 3 bis 6 kannst du fast würfeln. Ich habe mich jetzt auf Arsenal, Man United, Liverpool und dann Tottenham an 6 festgelegt.
Also du hast auch schon eine richtige Reihenfolge. Bei mir war das so ein bisschen durcheinander, beziehungsweise das waren nur die 5 Namen aus dem Pool, die ich so nennen würde. Aber du hast dich gleich festgelegt. Da kommen wir natürlich dann auch gleich nochmal drauf, was dich zu dieser Entscheidung dann letztlich gebracht hat. Auf jeden Fall kann man ja sagen, die Premier League in den letzten Jahren unheimlich spannend, was die Spitze angeht, weil der amtierende Meister in der Folgesaison eigentlich nie den Titel verteidigen konnte. Das letzte Mal, dass das geklappt hat in der Premier League, das war 2008, 2009. Damals hat Manchester United das geschafft, aber Chelsea vor 2 Jahren zum Beispiel oder auch Leicester dann im letzten Jahr, die haben es nicht geschafft. Und dazu hat Antonio Conte sich auch auf einer Pressekonferenz kürzlich mal geäußert auf die Frage, ob er denn befürchtet, dass er als amtierender Meister jetzt auch wieder einbrechen könnte.
We all know. What happened two seasons ago, and for this reason it will be very important to try to avoid the bad season, and for sure we have to continue to work very hard, to try to work harder than last season, to try improve, to continue to improve every single players. And also with transfer window, we have to try to improve our team and our squad. But it's normal to be a bit afraid and to repeat a bad season. No? Also because last season it happened the same to Leicester after winning the title.
Also, Antonio Conte durchaus mit Respekt vor der neuen Saison. Du hast sie ja jetzt auch, Chris, nicht wieder auf Platz 1 getippt. Glaubst auch, dass sie ein etwas schwierigeres Jahr als im letzten haben? Natürlich kein so großer Absturz wie noch vor 2 Jahren, aber du glaubst auf jeden Fall auch, dass sie den Titel nicht verteidigen können. Was macht dich da so sicher und was macht vor allen Dingen City deinen Tipp besser in diesem Jahr?
Also was heißt sicher? Es ist immer noch sehr knapp und ich kann mir genauso gut vorstellen, dass Chelsea letztendlich Meister wird. Ein ausschlaggebender Punkt für mich ist bei Chelsea der Wechsel im Sturm. Und zwar kann ich definitiv nachvollziehen, warum man sich von Diego Costa trennen musste. Da hat es einfach menschlich, glaube ich, nicht gepasst zwischen Conte und Costa. Beides zwei hitzköpfige Charaktere. Und da musste man sich trennen. Da kann ich Conte schon verstehen, dass es Probleme in der Kabine gab und ja, dass man da die Mannschaftsstimmung intakt halten muss. Morata ist jetzt zweifelsohne ein klasse Stürmer, hoch veranlagt, klasse Talent, war auch trotz seiner geringen Einsatzmöglichkeiten bei Madrid sehr treffsicher im letzten Jahr. Nur, ich würde jetzt erstmal abwarten, ob Morata wirklich diesen Sprung in die Premier League so schnell schafft. Und da sind schon einige Spanier vor ihm gescheitert, beziehungsweise haben sich eine längere Anpassungszeit gegönnt. Und bei Morata muss man jetzt einfach mal abwarten, wie er in die Saison kommt, weil ich persönlich sehe ihn als absoluten Schlüsselspieler für Chelsea und ja, Costa hat immerhin letztes Jahr 20 Tore geschossen und wenn Morata ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, da tue ich mir dann schwer, in dem Kader jemanden zu finden, der stattdessen die Tore schießt.
Und bei City oder für City spricht, dass die eben genau auf der anderen Seite nachgelegt haben, eben in der Defensive, dass die eben da jetzt aufgerüstet haben und das, was im letzten Jahr noch die Schwachstelle war, deutlich besser behoben haben.
Absolut richtig. Genau, das ist der Punkt, weshalb ich mich dann für City entschieden habe. Die Schwachstellen waren zweifelsohne die Außenverteidigerposition und die Torwartposition. Mhm. Klar, man muss jetzt mal abwarten, wie der neue Keeper jetzt einschlägt. Das ist auch ein Sprung von Portugal nach England zu kommen. Aber die Außenverteidiger sind jetzt schon etablierte Spieler. Also Kyle Walker, ich tue mir immer noch schwer mit der Ablösesumme für ihn. Ich halte ihn für einen Tick überschätzt. Das gleiche gilt auch für Danilo.
51 Millionen können wir noch schnell sagen. Also kam Kyle Walker für 51 Millionen von Tottenham.
Genau, richtig. Danilo auch etwas überschätzt, aber letztendlich muss man sagen, zweifelsohne Upgrades zu den Spielern, die bisher da waren. Klischee, Zabaleta und Sanja waren da jetzt zuletzt die Option. Ich glaube, Navas hat auch noch Rechtsverteidiger ab und zu gespielt. Mhm. Das sind auf jeden Fall Upgrades, genauso wie Mendy von Monaco. Die Außenverteidigerpositionen sind jetzt ausreichend besetzt. Kann auch sein, dass man sich vielleicht noch einen Innenverteidiger schnappt, dann ist man da zumindest auf dem Papier auch um Längen besser als im letzten Jahr. Mhm. Und über die Offensive müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Also wenn jetzt Gabriel Jesus noch so weitermacht, wie er es letztes Jahr angedeutet hat, dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen beängstigend.
Ah, die spottet wirklich jeder Beschreibung, diese Offensive. Aguero, Leroy Sané, Kevin De Bruyne, Jesus, den du angesprochen hast, Bernardo Silva. Also es sind ja alles wirklich tolle Namen dabei. David Silva auch. Also es ist schon wirklich heftig, was da an Firepower letztlich bei Pep Guardiola dann zur Verfügung steht. Aber du hattest gesagt, möglicherweise in der Abwehr dann noch einer mehr, weil vor allen Dingen auch die Verletzungsanfälligkeit von Vincent Kompany ausgeglichen werden muss.
Absolut richtig. Kompany, klar, keine Frage, wenn er fit ist, dann ist er einer der besten Innenverteidiger der Premier League, absolut zuverlässig. Nur hat er in den letzten Jahren nicht wirklich unter Beweis stellen können, dass er eine ganze Saison lang fit bleibt. Und hinten dran sieht es dann schon wieder ein bisschen fraglicher aus. Stones, von ihm hat man eindeutig mehr erhofft, auch aufgrund der großen Ablösesumme. Potenzial ist zweifelsohne bei ihm da, ein absoluter Top-Verteidiger zu werden, nur bei ihm hapert es noch ein bisschen an der Konstanz. Und Otamendi hat jetzt auch einen kleinen Sprung gemacht, ist aber auch nicht der absolut zuverlässigste. Und ja, dahinter wird es dann schon ziemlich eng, weshalb ich schon denke, dass City da nochmal aktiv werden wird. Und letztendlich, wenn man da in allen drei Wettbewerben eine bedeutende Rolle spielen will, dann da muss man meines Erachtens noch einen Innenverteidiger sich zulegen.
Und vor allen Dingen steht ja auch Pep Guardiola in diesem Jahr unter Druck. Im letzten Jahr kann man vielleicht noch sagen, na gut, er hat mit ein paar Altlasten zu kämpfen gehabt. Das war noch nicht so das Team, was er sich vorgestellt hat. Und das war auch noch nicht der Fußball, den dieses Team spielen konnte, den er sich vorgestellt hat. Aber jetzt im zweiten Jahr muss er liefern.
Ja, absolut richtig. Also es war auch das erste Jahr von Guardiola, dass er als Trainer ohne Titel beendet hat. Mhm. Schon ziemlich beachtlich. Aber ja, wie du sagst, die Ausreden, die sind jetzt weg. Er hat jetzt extrem viel Geld investiert. Und in diesem Jahr muss er zweifelsohne liefern. Keine Frage.
Ähnliches gilt ja auch für José Mourinho. Auch der steht ja in diesem Jahr dann bei Manchester United auch unter großem Druck, denn auch im letzten Jahr gab es für ihn ja dann nicht den Meistertitel, den man sich eigentlich erhofft hat, aber zumindest mal wieder den Sprung ein bisschen nach vorne, auch wenn Platz 6 sicherlich nicht das war, was man sich erwartet hatte.
Absolut richtig. Ich finde, der Euroleague-Sieg, auch wenn darauf der Fokus lag, weil es für Mourinho im Verlauf des Wettbewerbs die einfachste Option war, in die Champions League zu kommen. Mhm. Nichtsdestotrotz war das in der Liga schon sehr durchwachsen. Gerade offensiv tat man sich sehr schwer, war nicht gerade extrem ansehnlicher Fußball. Hinten, wie immer, Mourinho-Mannschaften absolut zuverlässig, wenig Gegentore kassiert, ich glaube die zweitwenigsten. Jetzt hat man sich im Sommer auch deutlich verstärkt, hat Matic beispielsweise geholt von Chelsea, mhm. auch ein Tick teuer, würde ich sagen, für einen 28-Jährigen, ich glaube 45 Millionen Euro circa. Jetzt auch ein bisschen viel, also defensiv ist man jedenfalls jetzt bestens aufgestellt. Lindelöf ist noch gekommen, hat jetzt ein paar Anpassungsschwierigkeiten gehabt in der Vorbereitung, aber ist auch ein Mann mit viel Potenzial. Aber genau, kommen wir noch zum Sturm. Lukaku ersetzt auf dem Papier quasi Ibrahimovic. Mhm. Ist auch ein typischer Spieler für das System, das Mourinho bei Man United spielt, also eine Stoßspitze, jemand, der die Bälle da verwerten kann, behaupten kann, ist abschlussstark. Wie gesagt, er ersetzt quasi Ibrahimovic, der trotzdem noch in den Kader rücken könnte als Alternative nach seinem Kreuzbandriss. Trotzdem, das Problem, das man letztes Jahr hatte, ist meines Erachtens immer noch da. Und zwar ist es die Kreativabteilung. Ein Lukaku wird auch nicht unbedingt, kann auch nicht mehr als 30 Tore schießen. Also Ibrahimovic hat letztes Jahr 20 gehabt. Und dann frage ich mich, wo sollen die Chancen herausgespielt werden? Mhm. Mkhitaryan ist da noch am besten in Form, jetzt auch in der Vorbereitung, aber insbesondere, wer auch sonst, muss Paul Pogba jetzt im nächsten Jahr einen Riesensprung machen, weil ansonsten sehe ich die Probleme, die United im letzten Jahr hatte, nicht wirklich behoben.
Für den gilt vielleicht das Gleiche wie für Pep Guardiola und für José Mourinho. Ein Jahr Anlaufzeit, ein Jahr noch ein bisschen Schonzeit, aber diese über 100 Millionen Euro, die er da gekostet hat, die muss er im zweiten Jahr rechtfertigen, ja.
Absolut richtig. Also bisher war er da meilenweit von entfernt, auch wenn sich da die Kritiker natürlich auch drauf eingeschossen haben und teilweise etwas überreagiert haben. Aber selbst für einen Mann für 60 Millionen oder so in dieser Region war das definitiv zu wenig. Also da muss ein Sprung kommen und den darf man bei einem Mann seiner Qualität. Und er ist jetzt auch nicht mehr das Talent mit 19 oder sonst was. Er ist jetzt auch 24 Jahre alt. Also da darf man nach einem Jahr Eingewöhnungszeit schon den Sprung erwarten.
Vor allen Dingen war es auch weniger, als er bei Juventus gezeigt hat. Auch wenn es natürlich da jetzt die Vergleiche jetzt nicht so unbedingt direkt sind, aber weil er da auch eine andere Rolle hatte, da auch im Schutz der anderen so ein bisschen mitwachsen konnte. Aber bei Manchester jetzt als Führungsspieler mit 24, da sollte er sich etablieren. Weil du Lukaku angesprochen hattest und weil der natürlich mit 85 Millionen absoluter Top-Transfer ist, wenn wir auf das Supercup-Finale, das europäische Supercup-Spiel zwischen Real Madrid und Manchester United gucken, da hat er aber einiges liegen lassen.
Ja, und das bekommst du, wenn du einen Lukaku kaufst. Du kaufst quasi einen sehr bulligen, schnellen, kaum zu bremsenden Stürmertypen von seinen körperlichen Attributen. Aber er hat auch einfach diese Aussetzer, dass er mal eine absolute hundertprozentige liegen lässt, dass er ins Abseits läuft, wenn es nicht sein muss, Unkonzentriertheiten. Er ist auch technisch nicht der Allersauberste, was man jetzt bei dieser Ablösesumme eigentlich vermuten würde. Er lässt gerne mal einen Ball verspringen und hat Probleme, ihn manchmal zu kontrollieren. Mhm. Also das hört sich jetzt etwas krass an, wenn man ihn so kritisiert, aber das sind durchaus Schwächen in seinem Spiel und der Allerverlässlichste ist er daher auch nicht. Er wird seine 20 Saisontore wahrscheinlich machen. Dazu wird er zu oft in Szene gesetzt werden und hat einen sehr guten Schuss und kann sich körperlich zu oft durchsetzen. Aber es wird definitiv Momente geben, die United-Fans in dieser Saison frustrieren lassen werden, denke ich.
Dieser Wechsel von Matic von Chelsea zu Manchester United, der hat auch Antonio Conte nicht so unbedingt geschmeckt, dass er diesen Spieler losgeworden ist. Er wurde auf der Pressekonferenz, aus der wir schon dieses erste Statement von ihm gehört haben, auch nach diesem Wechsel gefragt und da antwortete er Folgendes.
You have to ask to the club about this.
Er wollte nicht wirklich was sagen. Also richtig geschmeckt hat es ihm nicht, dass man ihm den quasi vor der Nase verkauft hat.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Zwar war Matic nicht mehr ganz unumstritten bei United, bei Chelsea. Allerdings hat man das schon die ganze Vorbereitung jetzt gespürt bei Chelsea, dass Conte arge Bedenken hat, jetzt in allen drei Wettbewerben eine bedeutende Rolle zu spielen. Und auch wenn das nach Jammern auf hohem Niveau klingt, wenn man sich den Kader anschaut, so tief ist er jetzt nun wirklich nicht, dass er jetzt gar keine Probleme haben könnte. Wenn die ein oder andere Verletzung dazukommt, da würde man sich vielleicht in der kommenden Saison wünschen, dass man noch einen Matic in der Hinterhand hätte. Also bei Bakayoko ist man auch noch nicht sicher, wie er die Umgewöhnung auf die Premier League, wie er damit zurechtkommt. Von daher so einen erfahrenen Mann wie Matic zu haben, der die Premier League kennt, der schon ewig dabei ist und es auf dem höchsten Level auch bewiesen hat, auch wenn er momentan vielleicht zwischendurch nicht Stamm war, so eine Option brauchst du, wenn du auch in der Champions League weit kommen willst und den Titel verteidigen willst in der Premier League.
Ist er vielleicht auch so einer, der Paul Pogba ein bisschen helfen kann, dass er wieder so ein Umfeld vielleicht kriegt, wie es auch bei Juventus schon der Fall war, dass er eben einen zweiten Mann neben sich hat?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Transfer auch im Hinblick darauf getätigt wurde, dass Pogba ein bisschen entlastet wird. Also natürlich werden viele sagen, wieso braucht ein Mann mit 100 Millionen Ablöse eine Entlastung? Aber ich denke, man hat gemerkt, dass Pogba sich ein bisschen mit dieser ganzen Sache ein bisschen schwer tut, nicht so wirklich reingefunden hat in der Premier League und darüber hinaus noch ein bisschen von seiner Rolle überfordert schien. Vielleicht will man ihm einfach dadurch ein bisschen den Einstieg ein bisschen erleichtern, dass er weniger Defensivarbeit hat und insgesamt dann einfach ein bisschen befreiter aufspielen kann, sodass er wirklich sein volles Potenzial in die Tat umsetzen kann.
Und was für Mourinho spricht, im zweiten Jahr seiner Tätigkeiten hat er eigentlich meist dann abgeräumt und meist den Titel geholt. Also mal gucken, ob es dann auch bei Manchester United vielleicht klappen könnte und dann das Duell vor allen Dingen gegen Pep Guardiola wieder so neu belebt wird, was ja in der letzten Saison zwar auch ein Duell war, weil es in der gleichen Stadt einfach die beiden Clubs sind, aber in der Tabelle lagen die beiden dann doch noch relativ weit auseinander. Wäre natürlich auch bei diesem Konzert der Großen immer interessant ist aus deutscher Sicht, Jürgen Klopp und der FC Liverpool. Im letzten Jahr, dank fehlender Nebenbelastung europäischen Wettbewerb hatten sie ja nicht erreicht, konnte man sich ganz auf die Liga konzentrieren. Das schlug sich dann in Platz 4 nieder. Jetzt sind sie allerdings in der Champions League, müssen da erstmal in die Qualifikation gegen Hoffenheim, aber setzen wir mal voraus, sie kommen da weiter. Ansonsten wären sie ja auch dann noch in der Europa League dabei. Aber dann hätten sie auf jeden Fall diese Doppelbelastung wieder. Kann das für Liverpool in diesem Jahr dann wieder einen kleinen Schritt zurück bedeuten?
Ja, also das ist auch die große Angst, die ich bei Liverpool habe. Ich habe das ja da anfangs schon gesagt, dass sie meines Erachtens aus den Top 4 rutschen könnten. Und gerade die zusätzliche Belastung durch Euroleague oder Champions League ist da ein ganz großer Grund. In der letzten Saison hat man schon gemerkt, dass der Kader ein bisschen dünn ist. Ich glaube, man war nach der Hinrunde auf Platz 2 und die Rückrundentabelle selbst beendet man als Siebter. Und da hat man gemerkt, dass da ein bisschen die Puste ausging. Klar, Mané war verletzt, aber man hat auch gemerkt, dass diese intensive Spielweise, mit der Liverpool oft versucht, seine Gegner so ein bisschen zu überrumpeln, ein bisschen zu schocken am Anfang des Spiels, dass die über die Saison hinaus ein bisschen so seinen Tribut gezollt hat. Und daher wundert es mich doch ziemlich sehr, dass Liverpool auf dem Transfermarkt bisher sehr, sehr passiv ist. Und das ist für mich etwas überraschend und ich bin der Ansicht, dass Liverpool definitiv noch ein paar Hochkaräter holen muss, um in den Top 4 zu bleiben.
Das hat Jürgen Klopp auch angekündigt. Wir haben gestern hier bei uns auf meinsportradio.de im Scouserfunk, dem Liverpool-Talk, auch über diese Sache gesprochen. Könnt ihr gerne alle nochmal reinhören. Gibt's als Podcast bei uns auf der Webseite und auch bei iTunes zu finden. Da hat er aber auch gesagt, man behält sich das Recht vor und auch die Möglichkeit offen, bis zum Schluss des Transferfensters auf jeden Fall noch zu gucken, was noch kommt. Ansonsten meinte Klopp zumindest, aber das muss er natürlich auch öffentlich sagen, hätte er einen Kader, wo auch Leute in die Bresche springen können, wo vielleicht auch jüngere Leute dann sich in die Mannschaft spielen können. Das ist ja was Klopp eigentlich auch sehr gerne mag.
Ja, absolut. Also das ist auch das Problem mit den Kritikern. Viele kritisieren Trainer, wenn sie keine Jugendspieler ranlassen und ihren Kader verstärken mit Starspielern, Topspielern und gleichzeitig kritisieren sie dann, wenn die Jugend nicht zum Zuge kommt. Also das ist immer so eine schwere Schiene, die man da fahren muss und Klopp muss jetzt zeigen, dass er einen etablierten Kader haben kann, der ganz oben mitspielen kann und trotzdem noch den ein oder anderen Nachwuchsspieler integrieren kann. Aber klar, er muss sagen, dass er einen guten Kader hat. Das muss er alleine wegen der Mannschaftsmoral sagen und um das Selbstbewusstsein der Spieler zu stärken. Und gleichzeitig muss er sich auch absichern, falls er ein paar dicke Fische an der Angel hat, wo der Transfer nicht klappen könnte. Also er muss das sagen, aber ich glaube, er weiß selbst, dass es da noch ein paar gute Upgrades benötigt.
Und Mohamed Salah, das ist ja eins dieser Upgrades, den haben sie ja schon geholt, der Mann, der einst bei Chelsea nicht so richtig zum Zug kam, dann bei der Roma explodierte und jetzt zurück ist in der Premier League und in der Vorbereitung schon wirklich gute Ansätze gezeigt hat. Vor allen Dingen hat der eine unheimliche Geschwindigkeit. Also wenn der wirklich einschlägt, kann das ein sehr, sehr interessantes Offensivduo werden, Salah und Mané.
Ja, absolut. Also die ganze Offensive, jetzt noch Firmino dazu, wird jetzt noch schneller, noch unberechenbarer, weil diese drei Spieler jetzt beispielsweise, sollten die drei gleichzeitig auflaufen, die können quasi jede Position da vorne auch zusammen spielen und sind daher sehr unberechenbar. Salah bringt dem Spiel jetzt noch ein bisschen mehr Direktheit, etwas, wo Firmino sich manchmal ein bisschen schwer tut, manchmal zu verschnörkelt. Also die Offensive wird jetzt noch besser. Natürlich ist das Zünglein an der Waage, was mit Coutinho passiert. Wenn er gehen sollte, bricht das da vorne meines Erachtens auch ziemlich zusammen, weil aus dem Mittelfeld selbst hapert es dann ein bisschen an der Kreativität.
Wie schätzt du die Chancen ein, dass er bleibt oder dass er eben doch zu Barca geht?
Ich finde es extrem schwer abzuschätzen. Also ich habe das Gefühl, dass man da in Barcelona momentan auf den Bele setzt und daher schwer vorzustellen, dass sie da beide bekommen. Ich finde, man kann es aber definitiv nicht ausschließen. Also da tut sich definitiv was, müssen wir mal abwarten. Aber momentan finde ich, dass es so ein bisschen in der Schwebe ist, so 50-50.
Wer auf dem Transfermarkt relativ wenig bis gar nichts getan hat, das war Tottenham. Hat dich das überrascht?
Man muss dazu bedenken, dass Tottenham ein sehr teures neues Stadion gebaut hat. Ein Problem, das Arsenal vor einigen Jahren auch erlebt hat. Man muss da jetzt vermehrt aufs Budget schauen. Man hat schon oft gehört, dass Top-Neuzugänge nur schwer an Land zu ziehen sind, da man bei Tottenham die Gehaltsstruktur nicht aus dem Gefüge bringen will. Ich glaube, mehr als 100.000 in der Woche verdient da momentan keiner. Und es ist dann natürlich schwer, Top-Spieler an Land zu ziehen, die mittlerweile deutlich höhere Gehaltsforderungen haben. ja, wie gesagt, wegen dem Stadion überrascht mich das nicht sehr. Man hat auch ein sehr gutes, eingespieltes Kollektiv. In den ersten Elf hat man da auch wenig Baustellen. Klar, Walker hinterlässt da jetzt eine kleine Lücke, aber Trippier hat das ganz gut gemacht gegen Ende der Saison. Mhm. Aber wie auch bei Liverpool hapert es da ein bisschen an der Tiefe meines Erachtens. Also aus Sicht von Tottenham wäre es definitiv wünschenswert, dass man da in den nächsten Wochen nochmal aktiv wird, auch wenn es nicht der ganz große Topspieler ist.
Gerade weil man ja eben auch die Mehrfachbelastung hat, auch in der Champions League aktiv ist und da ja auch jetzt nicht unbedingt Kanonenfutter in der Vorrunde sein möchte, um sich dann nur auf die heimische Liga zu konzentrieren. Also kann man auch nochmal ganz genau drauf gucken, was denn bis Transferschluss noch bei Tottenham passiert. Wer im Sommer richtig auf Shoppingtour gegangen ist, das war der FC Everton. Über den Club sprechen wir gleich hier in unserem Premier League Vorschau-Special mit Chris McCarthy von 90plus.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokamp oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört das Premier League Special hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und mit Chris McCarthy von 90plus.de und wir sind bei der Besprechung der britischen Clubs jetzt beim FC Everton angelangt. Die Toffees, die haben, ja, man könnte jetzt fast sagen, alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war. Vor allen Dingen haben sie sich auch mit Wayne Rooney verstärkt. Ja, die Frage ist nur, ist das eine Verstärkung? Bei Manchester United fand er nicht mehr so richtig Platz. Bei Jose Mourinho war er jetzt nicht unbedingt, oder der war nicht unbedingt der Meinung, dass Rooney auf diesem Level für ihn noch eine Verstärkung sein könnte. Er ist jetzt zu seiner alten Liebe Everton gegangen, was auch so als ja Rückkehr zum Herzensverein gedeutet wurde oder zumindest auch so kolportiert wurde. Aber war es nicht einfach auch die letzte Möglichkeit für Rooney?
Ja, also in der Premier League war, glaube ich, gab es noch ein, zwei Interessenten, aber außer, er hat ja mal selbst angekündigt, außer für Everton oder Man United würde er niemals in der Premier League spielen. Ja. Klar, so Sätze sind immer schnell gesagt. Letztendlich ist es jetzt doch so gekommen. In den Top 5, Top 6 hätte er wahrscheinlich wirklich keinen Abnehmer gefunden. Dafür waren seine Leistungen in den letzten Jahren wirklich einfach zu schwach. Man hat das Gefühl, ihm fehlt es ein bisschen an der Spritzigkeit von früher, an der Energie. Vielleicht wurde er in der Jugend etwas zu sehr verheizt damals. Ja, jetzt ist alles hinfällig. Bei Everton wird er trotzdem, denke ich, ja, selbst wenn er jetzt nicht dort leistungstechnisch explodieren sollte, er ist definitiv ein Gewinn für die Mannschaft, alleine wegen seiner Erfahrung. Das Ganze hat auch ein bisschen so einen emotionalen Wert, könnte die Mannschaft beflügeln, wo auch noch ein paar Eigengewächse dabei sind. Und insgesamt ist es eine gute Sache, würde ich sagen, für Everton. Ja. Aber ich würde jetzt wirklich nicht zu viel erwarten.
Wie würdest du insgesamt diese Transferbemühungen von Everton in diesem Jahr einschätzen? Man hat ja gut Geld eingenommen, weil man Lukaku verkauft hat, hatte damit eine gefüllte Kriegskasse, ist damit dann auch wirklich auf Shoppingtour gegangen. Ziel ist es ja, oben irgendwie anzugreifen, in die Top 4 mit reinzukommen. Du hast ja schon gesagt, deine Top 4, da ist Everton auf jeden Fall nicht drin.
Nee. Das hat nicht mal unbedingt nur was mit den Bemühungen von Everton zu tun oder mit dem Kader von Everton. Dazu ist einfach die Konkurrenz zu groß in der Premier League in den Top 6. Da haben alle Mannschaften oben mächtig nachgelegt oder haben bereits ein gutes Kollektiv dastehen. Da kann Everton fast so viel machen, wie es will. Dieselben Spieler können sie einfach nicht an Land ziehen, weil auch die Spieler, die kommen, wissen, okay, das sind die Top 6, danach kommt Everton. Ja, man hat so viel wie möglich mit dem Geld gemacht. Klar, einige Ablösesummen, beispielsweise für Pickford oder was momentan zur Debatte steht, für Sigurdsson, ist durchaus zu viel, das ist gar keine Frage. Nur Everton hat ein Problem und das ist, dass jeder weiß, wie viel Geld Everton jetzt hat. Ja. Und dadurch ist es natürlich ein riesen Verhandlungsnachteil und dadurch sind das natürlich auch inflationäre Ablösesummen, das ist keine Frage. Auf dem Papier definitiv sind das alles gute Spieler. Pickford ist ein herausragendes Torwarttalent in England. Keane von Burnley, auch ein klasse Innenverteidiger, der auf jeden Fall weiterhelfen will. Interessanterweise ist für mich Sandro Ramirez von Malaga, könnte eines der Schnäppchen-Einkäufe seines Jahres, könnte komischerweise einer der Spieler bei Everton sein, der an dem sie am meisten Freude haben könnten, kam für gerade mal 6 Millionen Euro und ist ein sehr interessanter Stürmer. Ganz wichtig für Everton wird sein, ob sie vielleicht noch einen oder anderen Wunschspieler bekommen. Also die Gerüchte um Olivier Giroud gehen nicht weg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der da auch dahin wechselt, weil er weiß, er hat dort einen Stammplatz, die WM steht bevor. Und Giroud ist für mich einer der unterschätzten Stürmer in England, sehr effektiv, obwohl er weniger Einsätze hatte letztes Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass der in Everton einiges bewegen könnte.
Zumal ihn ja beim FC Arsenal mittlerweile ja vielleicht ein Landsmann dann auch ersetzen könnte. Alexandre Lacazette von Lyon gekommen, 53 Millionen Euro hat er gekostet. Arsène Wenger, der tut sich ja schwer, immer gerne viel Geld in die Hand zu nehmen für einzelne Spieler. 53 Millionen hat er aber leichten Herzens bezahlt, glaube ich, für Lacazette.
Ja, es sieht fast so aus, wobei man auch sagen muss, die Gerüchte um Lacazette, die gab es schon seit einigen Jahren. Und ich bin jetzt nicht der allergrößte Freund von Lacazette. Mhm. Und was mich da so ein bisschen zum Zweifeln bringt, ist, wenn Wenger ihn so sehr haben wollte, dann kann ich mir vorstellen, dass man ihn in den letzten Jahren schon bekommen hätte. Also ist immer, ja, man weiß es nicht. Man weiß auch nicht, wie Lyon sich da angestellt hat. Die sind ja generell keine freundlichen Verhandlungspartner. Ja, aber insgesamt Lacazette passt meines Erachtens auch viel besser in das neue System von Arsenal, also dieses 3-4-2-1. Mobilerer Stürmer als Giroud und schnellerer, auch definitiv effizienterer Stürmer. Also gemessen an dem neuen System, das Arsenal implementiert hat, ist Lacazette zweifelsohne ein sehr großes Upgrade. Auch bei ihm muss man einfach sehen, wie er den Sprung in die Premier League packt, wie er da zurechtkommt, aber ein Spieler von seiner Qualität, sprich einfach eiskalt vor dem Tor, der sollte da nicht so viel Anpassungsprobleme haben. Also ich denke schon, dass die Verpflichtung letztendlich sehr erfolgreich sein wird.
Weil du das System von Wenger angesprochen hattest, die Dreierkette hinten, wird die Bestand haben in der neuen Saison? Wird er weiter auf dieses System bauen?
Also aus Sicht von Arsenal würde ich das auf jeden Fall mal hoffen, weil ja. Seit der Umstellung auf das System hat Arsenal, glaube ich, nur ein Spiel verloren, wenn nicht zwei. Das Problem bei Arsenal war letztes Jahr nicht unbedingt die Qualitäten im Kader. Da war durchaus Potenzial zu mehr. Mhm. Das Problem bei Arsenal war wie so oft die mentalen Probleme. Man lässt sich da ganz schnell aus der Spur bringen. Man wirkt da nicht so sattelfest. Und diese Systemumstellung hat dem gesamten System viel mehr Stabilität verliehen. Und dadurch hat das Team auch einfach sicherer gewirkt. Und es spielt auch vielen Spielern, die sie im Kader haben, komplett in die Karten. Also wenn ich jetzt mal beispielsweise einen Bellerin sehe oder einen Chamberlain, die sind auf dieser Position sehr gut aufgehoben. Kolasinac passt jetzt auch perfekt dahin, der Neuzugang von Schalke. Und auch in der Innenverteidigung ist jetzt beispielsweise ein Rob Holding, den vor der Saison keiner auf dem Zettel hatte, kam für, ich glaube, knapp 5 Millionen oder sowas in der Art aus Bolton. Der hat da überragende Leistungen gezeigt und sich ja definitiv einen Namen gemacht in dem System. Wer weiß, ob das ohne die Systemumstellung passiert wäre. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall ein Konzept, das man verfolgen sollte. Auch Granit Xhaka geht da sehr gut auf. Ramsey, die zwei harmonieren da enorm im Zentrum. Und deswegen, ich denke, Wenger wird an diesem System festhalten. Aber etwas, was bei ihm in der Vergangenheit kritisiert wurde und er sich auch aneignen sollte in der kommenden Saison, er sollte auch bereit sein, bei gegebenen Umständen auch flexibel zu agieren und eventuell für ein Spiel mal so umzustellen, gerade gemessen an der taktischen Ausrichtung des Gegners.
Er hat sich ja auch in seinem Trainerstab verstärkt, hat Jens Lehmann dazu geholt. Was glaubst du, wird diese Personalie bringen können oder was hat Wenger sich dahinter gedacht?
Auch wenn es viele Leute in Deutschland ein bisschen belächelt haben, Lehmann genießt beim FC Arsenal enormen Respekt. Das hat er natürlich geschafft dadurch, dass er ein Invincible ist, also ungeschlagen Meister geworden ist. Und er hat ein bisschen diese Mentalität, die der Mannschaft auf dem Platz ein bisschen fehlt. Also er hat diese, ich sag jetzt mal, leck mich am Arsch-Einstellung und ein bisschen tougherer Typ. Das verkörpern recht weniger bei Arsenal. Xhaka vielleicht noch. Ja. Und man erhofft sich wahrscheinlich, dass man so der Mannschaft ein bisschen mehr hinsichtlich der Mentalität was mitgibt. Und ich denke auch, dass Lehmann sehr viel Ahnung hat und ein sehr disziplinierter Trainer ist und konkrete Ideen hat. Und ich denke, seine Erfahrung wird auf jeden Fall von großem Nutzen sein für den Kader.
Also sind wir mal gespannt. Vielleicht kann er ja auch Mesut Özil ein bisschen Beine machen, denn von dessen Geniestreichen hängt Arsenal ja auch ein bisschen ab. In der zweiten Hälfte der letzten Saison gab es ja dann doch immer mal kleinere Durchhänger bei ihm.
Ja, das stimmt. Interessanterweise hat er meines Erachtens einer seiner besten Spiele im Pokalfinale gemacht. Da hat er wie ausgewechselt gewirkt gegen den FC Chelsea. Aber auch ihm scheint insgesamt das System ganz gut zu liegen. Zeigt er sich jetzt auch in der Vorbereitung in ganz guter Form. Ihm tut es auf jeden Fall auch gut, dass er jetzt eine intensive Pause hatte. Und man hat bei ihm am Anfang gemerkt, er tut sich da ein bisschen schwer, mit durch den Winter durchzuspielen. Und er hat ja noch die WM dazwischen gehabt. Jetzt kommt er mal ausgeruht und ohne Verletzungsprobleme in die neue Saison. Das sollte ihm auf jeden Fall helfen. Und auch, dass Alexis Sanchez ja aller Voraussicht nach bleiben wird, spielt ihm natürlich extrem in die Karten. Also man hat da viel mehr Optionen, ist entlasteter in der Offensive, es hängt nicht mehr alles von ihm ab. Und in Lacazette hat er jetzt auf jeden Fall auch einen Mann gefunden, der vielleicht ein bisschen mehr zu seiner Vision passt. Also seine Bewegungen sind etwas schneller und intelligenter als die von Giroud. Und er ist auch einfach, wie gesagt, sehr abschlussstark. Also ich glaube, Özil könnte an Lacazette die meiste Freude haben in der neuen Saison.
Also das ist natürlich dann auch ein Gradmesser für den möglichen Erfolg bei Arsenal. Wo wir über deutsche Spieler sprechen, müssen wir über einen noch sprechen, den wir beim FC Chelsea eben so ein bisschen am Rande nur erwähnt haben, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht erwähnt haben, weiß ich jetzt gar nicht. Antonio Rüdiger, der ist ja jetzt neu, der ist für bummelig etwas mehr als 40 Millionen Euro von der Roma gekommen, aus der Serie A nach England gewechselt. Was erwartest du von ihm im System von Antonio Conte?
Ich denke, in der Dreierkette könnte er sich ganz wohl fühlen. Ist einfach ein sehr, sehr zweikampfstarker, bissiger Spieler. Und bei Chelsea, die haben jetzt gutes Personal in der Innenverteidigung, das ist keine Frage. Also er wird sich auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall eine große Aufgabe vor sich, sich dort durchzusetzen. Ja. Aber ich denke, mit erfahrenen Männern neben sich, wie David Luiz oder Gary Cahill, könnte er sich schon durchsetzen und zum Stammspieler werden. Und was ihm wie allen Innenverteidigern bei Chelsea einfach enorm weiterhilft, ist N'Golo Kanté im defensiven Mittelfeld. Ich finde, man kann es gar nicht genug betonen, wie sehr er eine Verteidigung einfach aufwertet. Das war schon bei der Meistersaison von Leicester so, wo auf einmal ein Wes Morgan und Robert Huth wie Weltklasse-Innenverteidiger aussahen, weil Kanté einfach so viel abräumt und er macht es einfach so viel einfacher für einen Innenverteidiger. Und genau davon haben auch Gary Cahill und David Luiz durchaus auch zwei Spieler, die oftmals kritisiert wurden in der Vergangenheit. Auch sie sahen in der letzten Saison einfach überragend aus. Und auch das wird Rüdiger seinen Job auf jeden Fall viel leichter machen.
Also das sind die Mannschaften, die um die Spitze beziehungsweise auch um die internationalen Plätze mitspielen werden in der Premier League in diesem Jahr. Da dürfen wir relativ sicher sein, dass sich das aus diesem Teampool dann speisen wird. Wir gucken gleich nochmal hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit dem Kollegen Chris McCarthy von 90plus.de auf das, was dahinter passiert und was vor allen Dingen sich im Abstiegskampf dann noch ereignen wird.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Der Abstiegskampf, jetzt Thema hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Der Abstiegskampf in der Premier League natürlich mit dem Kollegen Chris McCarthy von 90plus.de. Chris, wenn wir auf die Aufsteiger vielleicht mal gucken, Newcastle, Brighton und Huddersfield, welche Rolle würdest du ihnen denn in diesem Jahr in der Premier League zu billigen? Spielen die wieder gegen den Abstieg?
Ich denke, Newcastle hat das Potenzial, sich aus dem Abstiegskampf zu befreien. Man hat sich viele Neuverpflichtungen erhofft. Benitez hat sich diese auch gewünscht. Weitestgehend wurden ihm die Wünsche auch erfüllt. Wenn ich jetzt mal ins Mittelfeld schaue, mit Richie, Atsu, Murphy, das sind alles gute Leute, die Offensive ein bisschen beleben, die Flügel ein bisschen beleben. Das einzige Problem, was Newcastle weiterhin hat, ist im Sturm. Und zwar ist man da momentan auf einen Spieler angewiesen, das ist Dwight Gayle. Hat stolze 23 Tore gemacht in der zweiten Liga, aber in der ersten Liga hat er noch nie so wirklich Bäume ausreißen können. Ist jetzt 26 Jahre alt, hat, ich glaube, in allen 6-7 Spielen mal getroffen, als er in der Premier League unter anderem bei Crystal Palace spielte. Ja. Also, wenn Newcastle wirklich keine Abstiegssorgen bekommen möchte, dann muss man auf jeden Fall noch einen hochkarätigen Stürmer verpflichten. Das will Benitez, das weiß auch Besitzer Mike Ashley. Aber es scheint so, als ob sich Newcastle erst noch von ein paar Altlasten trennen muss, damit Benitez diesen so wichtigen Wunsch erfüllt bekommt.
Also auch Rafa Benitez natürlich dann unter gewissem Erwartungsdruck, vielleicht auch mit dem Newcastle mal wieder was zu reißen, ein bisschen weiter hochzukommen. Huddersfield mit David Wagner, dem deutschen Trainer, dem deutsch-amerikanischen Trainer, der hat ja amerikanischen Vater, in der letzten Saison ja unheimlich gehypt worden, ja auch zum Teil schon als Nachfolger diverser Trainer in der Bundesliga gehandelt worden. Er hat sich aber für Huddersfield entschieden, mit denen er dann aus der zweiten Liga, aus der First Division nach oben gekommen ist. Was traust du ihm zu?
Ja, ist ein sehr ja, es ist schwer zu sagen, weil Huddersfield sich fast ausschließlich auf die Aufstiegshelden verlassen wird. Und meistens geht das am Ende nicht gut, weil da einfach wirklich qualitativ Probleme sind, um diesen Sprung in die Premier League zu meistern. Man hat jetzt ein paar neue Spieler geholt. Viel wird davon abhängen, wie der neue Stürmer aus Montpellier, Steve Mounier, für 13 Millionen, 22 Jahre alt, wie er in der Premier League ankommt. Denn ansonsten ist es da vorne ziemlich mau. Und ja, wie du schon sagst, der Star von Huddersfield ist der Trainer. Mhm. Er hat eine sehr altmodische Championship, die auf alte englische Mittel quasi immer wieder zurückgreift, extrem viel Leben eingehaucht, hat äußerst innovative Methoden, kommt auch ein bisschen seinem, ich sag jetzt mal, wie soll man sagen, Ziehvater jetzt nicht, aber Jürgen Klopp, für ja, den er übrigens auch Trauzeuge war, ähnelt sich ein bisschen von seinem Trainerdasein. Seine Mannschaften agieren stets extrem mutig, praktizieren viel Pressing und genießen es, im Ballbesitz zu sein. Das sind Methoden, mit denen man in der Championship ziemlich erfolgreich war. Mhm. Aber ob man das dann in der Premier League auch so schafft, ist natürlich etwas fraglich. Bournemouth macht das beispielsweise ganz gerne, immer wieder mutig aufzuspielen, ist damit auch recht erfolgreich. Aber ob das Huddersfield mit seinem Kader schafft, darf zumindest mal bezweifelt werden. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Kampf gegen den Abstieg werden. Man muss einfach sehen, wie sich die Spieler mit dem Sprung in die Premier League zurecht, ja, wie sie damit klarkommen und wie sehr David Wagner seine Spieler auf diesen Sprung einstellen kann und ob er ihnen diesen notwendigen Mut da auch einhauchen kann, um da zu bestehen.
Kleinen Aderlass musste er ja von seinen Aufstiegshelden auch hinnehmen, denn Torwart Danny Ward, der wurde von Jürgen Klopp ausgerechnet wieder zurück nach Liverpool beordert. Als Nachfolger wurde Jonas Lössl aus Mainz geholt. Kann der sich in der Premier League gleich etablieren?
Ja, ist oft definitiv auch ein großes Fragezeichen da hinten im Tor. Also es gab auch noch einige Gerüchte, dass man trotzdem noch Ausschau nach einem weiteren Keeper halten könnte, weil Lössl war jetzt auch nicht bei Mainz gerade absolut überzeugend. Und in der Premier League ist es nochmal ein größerer Sprung. Da musst du ein bisschen besser in der Strafraumbeherrschung sein. Da musst du noch mutiger agieren können. Also es ist auf jeden Fall ein dickes Fragezeichen da hinten im Tor, was natürlich für einen Aufsteiger ein großes Problem ist, denn man möchte natürlich vor allem aus einer guten Grundordnung und aus einem stabilen defensiven Konzept heraus agieren. Und wenn man da einen kleinen Unsicherheitsakteur im Tor hat, ist das natürlich nicht die beste Voraussetzung.
Aus deutscher Sicht natürlich der Aufstieg von Huddersfield und überhaupt so dieser Sprung in die Premier League, dank auch David Wagner, eine tolle Geschichte. Für englische Verhältnisse oder aus englischer Sicht ist vielleicht die Geschichte von Brighton noch viel interessanter. Vor 20 Jahren war der Verein fast mausetot, hat sich dann wieder nach oben gearbeitet und steht jetzt endlich in der Premier League, also Brighton Hove Albion, dieser Club mit dem sehr, sehr langen Namen. Das ist eigentlich wirklich eine Geschichte vom Tellerwäscher, noch nicht ganz zum Millionär, aber zumindest in die Richtung.
Ja, auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Brighton ist ja vor, ich glaube, letztes Jahr ist man schon komplett überraschend, hat man auch um den Aufstieg gespielt, hat es dann letztendlich nicht geschafft. Auch aus deutscher Sicht sehr interessant, Uwe Hünemeyer ist beispielsweise im Kader, ehemals Dortmund und Paderborn. Und natürlich Pascal Groß vom FC Ingolstadt. So toll die Geschichte mit dem Aufstieg auch war und ja, ähnlich wie bei Huddersfield, es war sehr erfrischend. Aber auch bei Brighton gibt's da arge Bedenken hinsichtlich des Kaders. Also man ist auch nicht unbedingt qualitativ auf demselben Level wie die anderen Teams im Abstiegskampf in der Premier League. Da muss man ebenfalls abwarten, wie sehr man mit dieser Umstellung zurechtkommt. Zumal man einen sehr alten Kader auch hat. Und sich dann auf die erfahrenen Spieler da zu verlassen, ist natürlich auch immer etwas riskant. Auch wie bei Newcastle ist es da vielleicht etwas naiv, mit nur einem Stürmer in die Saison zu gehen, auf den man was setzt. Das ist Glenn Murray. Mhm. 20 Tore in der zweiten Liga geschossen, ist jetzt aber auch 33 Jahre alt. Also da brauchst du auf jeden Fall noch eine weitere Alternative, weil sonst ist das Märchen um Brighton wahrscheinlich auch schon wieder ganz schnell beendet.
In der letzten Saison gab es einen Club, der auch sehr märchenhaft reingerutscht ist in die Premier League oder da nach oben gerutscht ist. Platz 16 im Vorjahr, dann Platz 9 in der letzten Saison, der FC oder AFC Bournemouth. Du hast ihn eben schon angesprochen. Das ist ja auch eine wirklich interessante Geschichte. 2009 hat Coach Eddie Howe den Club auf Rang 23 in der vierten Liga übernommen. Sukzessive nach oben geführt. Geht der Marsch höher weiter oder gibt es jetzt mal wieder so einen kleinen Einbruch, einen kleinen Dämpfer? Was glaubst du bei Bournemouth?
Also Bournemouth hat für mich klammheimlich eines der besten Transferfenster in England gehabt, also wenn man jetzt von diesen spektakulären Verpflichtungen absieht. Man hat sich nämlich wirklich, zunächst einmal hat man den Kader weitestgehend intakt gehalten, also hat keine Leistungsträger verloren, bis auf Jack Wilshere vielleicht, der ist zu Arsenal zurückgekehrt nach seiner Leihe, erneut leider von einer Verletzung verkürzt gewesen, das Erlebnis. Aber man hat sich extrem gut verstärkt. Man hat eine bisher etwas wackelige Torhüterposition durch Asmir Begovic von Chelsea extrem verstärkt. Der galt immerhin, als er bei Stoke war, als einer der besten Torhüter der Premier League. Und dann Nathan Ake in der Innenverteidigung, auch von Chelsea, hat auch bei Bournemouth schon mal während einer Leihe extrem überzeugt, bis diese dann abgebrochen wurde, weil Conte ihn eventuell auch bei sich einsetzen wollte. Der ist jetzt festgewechselt. Auch eine Top-Verpflichtung. Und die beste Verpflichtung meines Erachtens für Bournemouth ist ein Spieler, der schon etwas in die Jahre gekommen ist, Jermaine Defoe. War immerhin auch letzte Saison bei Sunderland noch einer der wenigen Lichtblicke, extrem treffsicher gewesen. Und er könnte ein riesiger Schlüsselspieler bei Bournemouth sein, da Bournemouth sehr fresh und sehr mutig aufspielt gegen jeden Gegner. Also die haben sich da auch gegen Man United, gegen Arsenal oder sonst was. Die spielen immer mutig und fresh offensiv nach vorne. Auch wenn man da ein paar Gegentore hinnehmen muss, aber man vertraut in seine Offensive. Und das einzige Problem, das Bournemouth als hatte, war die Chancenverwertung. Man war da manchmal ein bisschen zu verspielt oder einfach zu nachlässig in der Chancenverwertung. Und dass man jetzt so einen Knipser wie Jermaine Defoe hat, auch wenn er jetzt schon 34 Jahre alt ist, das könnte schon den einen oder anderen Punkt noch dazu gewinnen lassen. So toll es alles klingt, dasselbe Problem wie bei Everton, die Konkurrenz hat sich halt enorm verstärkt. Also Platz 9, Platz 8, also viel besser wird es nicht werden. Dazu sind die Top 7 der Premier League einfach schon finanziell zu stark und zu breit aufgestellt. Da wird es schwer sein, da einzubrechen.
Gibt es noch eine Mannschaft, die wir jetzt nicht erwähnt haben, wo du sagst, von der könnte ich mir auch was sehr Positives oder auch gerade was sehr Negatives erwarten?
Zwei Teams, die in Gefahr laufen, eine sehr negative Saison zu spielen, sind meines Erachtens Stoke. Haben sich von vielen Altlasten, sage ich mal, getrennt. Es waren nicht nur Altlasten, es waren auch einfach Leistungsträger im fortgeschrittenen Alter. Könnte sich als etwas fahrlässig entpuppen, weil bisher hat man auf dem Transfermarkt nicht wirklich nachlegen können. Im Gegenteil, man hat noch Marko Arnautovic verloren. Und somit hängen die kompletten offensiven Hoffnungen momentan auf Xherdan Shaqiri. Da muss auf jeden Fall noch was kommen, sonst könnte man mächtig in den Abstiegskampf rutschen. Gleiches gilt auch für Swansea, letztes Jahr gerade noch so durchgekommen. Wenn jetzt Sigurdsson noch geht, es gibt auch noch Gerüchte um Fernando Llorente, dann sieht's auch da ziemlich düster aus. Also da fehlt's auch noch ein bisschen an Qualität. Ansonsten wird's auf jeden Fall eine spannende Premier League-Saison. Also es gibt noch ein paar Teams, die von vielen schlechter geredet werden, als sie eigentlich sind. Leicester zum Beispiel wird, denke ich, eine ganz gute Saison spielen. Natürlich nicht im Ausmaß wie von vor 2 Jahren, das ist klar. Aber eine Saison voller Abstiegskampf wird es auch nicht werden. Dazu hat Shakespeare gezeigt, dass das Team noch über die Qualität verfügt und dass man da die alten Tugenden hat wieder beleben können. Das war sehr schön zu sehen unter Shakespeare. Man hat auch nicht mehr die Belastung durch die Champions League. Und selbst wenn ein Mahrez noch geht, der letztes Jahr, wenn man ehrlich ist, sehr desinteressiert wirkte, da ist man recht gut aufgestellt, vor allem, weil man einer der Transfer-Coups des Sommers gemacht hat, meines Erachtens, in Iheanacho von Manchester City. Stolze 30 Millionen, aber der Junge ist 20 Jahre alt, hat selbst bei Manchester City überzeugen können, hat durch die Verpflichtung von Gabriel Jesus nicht mehr wirklich einen Platz im Kader gefunden, aber ist ein Top-Mann und ich denke, Leicester wird an ihm extrem Freude haben und wird klammheimlich so eine ganz gute Saison spielen. Also auf jeden Fall ist ein Platz im oberen Mittelfeld noch drin.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Also, sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen. Chris, lass uns noch auf ein paar Einzelwertungen bzw. auf ein paar Einzelspieler eingehen. Was glaubst du denn, wer hat das Zeug in diesem Jahr, in dieser Saison Spieler des Jahres zu werden?
Ja, Spieler des Jahres ist immer so eine Sache. Kommt natürlich drauf an, wie die Mannschaft abschneidet. Ja. Da sind die üblichen Verdächtigen, werden wieder ganz oben mit dabei sein. Eden Hazard natürlich, ja, jetzt einen kleinen Nachteil, weil er noch verletzt ausfallen wird ein paar Wochen. Ansonsten ist er natürlich auch einer der Favoriten, wenn es bei Chelsea läuft. Genauso N'Golo Kanté, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass zweimal hintereinander ein defensiver Mittelfeldspieler diese Wahl gewinnen wird. Dazu ist er normalerweise wirklich zu offensiv belastet. Mhm. Ja, Tottenham habe ich jetzt nicht so die überragende Saison vorhergesehen. Deswegen Harry Kane, Dele Alli fallen dann wohl raus. Also es wird auf jeden Fall meines Erachtens ein Spieler von den Meisterschaftskandidaten sein. Also ja, wie gesagt, Eden Hazard, Sergio Aguero, vielleicht macht Gabriel Jesus noch den Sprung, De Bruyne, das sind so die üblichen Verdächtigen, die da auf jeden Fall ganz oben mit dabei sein sollten.
Vielleicht ja auch Romelu Lukaku, wenn er nicht so spielt wie gestern Abend dann im europäischen Supercup, wenn er da nicht aus 2 Metern das Tor nicht trifft. Das dürfte er sich dann natürlich nicht heim. Manager des Jahres ist natürlich dann so eine ähnliche Geschichte. Also wenn du Meister wirst, hast du große Chancen, den Titel dann auch abzuräumen.
Absolut, ja. Also das ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Meistertrainer auch wirklich Trainer des Jahres wird. Es sei natürlich einer der unteren Teams, beziehungsweise einer der Teams im Niemandsland oder so, könnte einen Leicester-ähnlichen Sprung schaffen. Vielleicht nicht unbedingt Meister werden, aber überraschend auf einen Champions-League-Platz rutschen. Dann ist auf jeden Fall so ein Trainer wie vielleicht Ronald Koeman oder so im Gespräch. Aber ja, höchstwahrscheinlich wird es auf jeden Fall einer der Top 4 sein, der üblichen Meisterschaftskandidaten.
Und der Jungspieler des Jahres, also ein neues Talent, was wir unbedingt beobachten müssen?
Wir haben da bei uns bei 90plus.de haben wir für die neue Saison eine neue Rubrik geplant, Talent Watch. Da werden wir auch ein paar junge Spieler über die Saison hinaus verfolgen. Da haben wir jetzt beispielsweise Nathaniel Chaloba von Watford auf dem Zettel. Kommt von Chelsea, war in den letzten 7 Jahren, glaube ich, 6 Mal ausgeliehen, 22 Jahre alt, aber hat das Zeug zum Nationalspieler. Also Gareth Southgate hat ihn schon auf dem Zettel, hat Chaloba auch selbst bestätigt. Ist ein sehr interessanter Spieler, ist ein klassischer Box-to-Box-Mittelfeldspieler, sehr kompakt, hat eine Hammer physische Präsenz, ist trotzdem technisch sehr versiert, hat einen beeindruckenden Schuss, also da sollte das ein oder andere Weitschusstor drin sein. Und ansonsten ist für mich einer der interessantesten Spieler in der Premier League dieses Jahr Tammy Abraham von Swansea. Gehört eigentlich dem FC Chelsea, hat auch kurz vor seiner Leihe seinen Vertrag dort noch verlängert. Ist ein klassischer Stürmer, ist sehr groß, aber recht kopfballschwach, ehrlich gesagt. Mhm. Also seine Stärken sind eher in der Schnelligkeit und im Abschluss. Der hat trotz seiner gerade einmal 19 Jahre, hat er in der vergangenen Saison in der zweiten Liga bei Bristol 23 Saisontore geschossen. Und das ist schon ziemlich beachtlich, wenn man mal bedenkt, dass es in der zweiten Liga etwas rauer zugeht. Und Tammy Abraham ist schon so ein bisschen, ja, ist jetzt nicht gerade der wuchtigste, physischste Spieler. Und das ist ziemlich beeindruckend. Also da bin ich mal gespannt, ob er bei Swansea genügend Unterstützung aus dem Mittelfeld erfährt, dass er eine ähnliche Torausbeute hinlegen kann. Das Potenzial hat er.
Was erwartest du zum Beispiel von Dominic Solanke, der ja mit der U19 Weltmeister geworden ist, mit der englischen U19, bei Jürgen Klopp auch durchaus einen Fürsprecher hat. Der hat ihn auch jetzt schon im Vorfeld der Saison mehrfach gelobt, auch gesagt, ja, spielt bei mir auch durchaus eine Rolle. Was traust du ihm zu?
Ja, also Jugendspieler haben es generell bei Jürgen Klopp, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber sie können sich sehr schnell in seine Gunst spielen. Und wie du gesagt hast, Solanke ist schon sehr positiv aufgefallen, obwohl sein Vertrag ja jetzt nicht verlängert wurde, beziehungsweise er sich dagegen entschieden hat und zu Liverpool gewechselt ist. Also wie gesagt, Liverpool ist auf jeden Fall einer der Adressen in England, gerade unter den Top-Mannschaften, wo du ganz schnell als Jugendspieler eine Marke hinterlassen kannst. Also es ist definitiv eine Option, dass er sich dort durchsetzen könnte.
Und dann müssen wir natürlich über den, den wir schon gesprochen haben, nochmal ausführlicher sprechen. Jordan Pickford, der teuerste englische Torhüter aller Zeiten, 23 ist er, von Everton gekauft worden. Wird der eine Rolle spielen können in dieser Saison? Wird er vielleicht auch, ja, der nächste, jetzt müssen wir nach großen englischen Torhüternamen mal graben, Peter Shilton, Gordon Banks, um ein bisschen weiter zurückzugehen.
Ja, liegt schon ein bisschen zurück, ja. Aber nee, Pickford ist auf jeden Fall ein sehr talentierter Torhüter. Natürlich ist die Ablösesumme, wie bereits erwähnt, ein Tick zu hoch. Aber er hat auf jeden Fall die Qualität, beziehungsweise das Talent und das Potenzial, einer der nächsten Top-Torhüter in England zu werden. Also er wurde natürlich bei Sunderland sehr oft in Szene gesetzt aufgrund der schwachen Abwehr. Also er konnte sich oft auszeichnen, das ist klar. Trotzdem war er in jungen Jahren ein absoluter Rückhalt für die Mannschaft und das ist für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf ist und so in der Kritik, unter der Kritik steht, auch nicht gerade normal. Mhm. Und da hat er schon mal sehr viel Reife bewiesen. Und bei Everton hat er jetzt eine sehr solide Defensive vor sich. Wenn er jetzt auch noch die Konzentration auf dem Level halten kann, dass er bei weniger Gelegenheiten sich gleichermaßen gut auszeichnen kann, dann ist er auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also ist auf jeden Fall einer, den man im Auge behalten sollte in England.
Also einer der Torhüter, die auf jeden Fall unter großer Beobachtung sehen. Ederson von Chelsea hatten wir ja auch vorhin schon kurz angesprochen. 50 Millionen hat er, von Manchester City, Entschuldigung. 50 ja. Millionen hat er gekostet von Pep Guardiola. Auch deswegen geholt worden, weil er mal einen Ball nach vorne schlagen kann. Das ist ja eigentlich gar nicht Guardiola-like. Ist da vielleicht auch bei Guardiola jetzt ein Umdenken, dass er gesagt hat, naja gut, immer nur Kurzpass und alle anderen schwindlig spielen. Manchmal muss es vielleicht auch einfach mal der dreckige Wems nach vorne sein.
Also ja, das Experiment mit hinten rumspielen ist mit Claudio Bravo, beziehungsweise sich darauf zu konzentrieren, ist ja ein bisschen schief gegangen. Ja. Wenn es nämlich bei den teutischen Qualitäten ein bisschen fehlt. Das war jetzt wahrscheinlich nicht das ausschlaggebende Argument für Ederson. Ist natürlich ein schönes Zubrot, dass er so starke Abschläge machen kann. Aber insgesamt werden es dann wohl seine generellen Torhüter-Qualitäten sein und dass er auch mit dem Ball am Fuß auf jeden Fall was anfangen kann. Bei ihm muss man wie bei den meisten jungen Torhütern einfach mal schauen, wie er in der Premier League zurechtkommt. Ich erinnere da mal an David De Gea, der die ersten Jahre zumindest die ersten zwei Jahre ein bisschen fehl am Platz aussah, ja. Weil er mit dieser physischen Art einfach nicht zurechtkam. Und Ederson musste auch noch ein bisschen zulegen körperlich und ist mit 23 auch noch sehr jung. Also da muss man mal abwarten, aber er hat auf jeden Fall eine gute Defensive vor sich und das sollte ihm schon ein bisschen Selbstbewusstsein und Stabilität geben.
Also werden wir auch das beobachten in der neuen Saison in der Premier League. Am Freitag geht's dann los mit den ersten Spielen und dann werden wir mal gucken, wie sich die Teams nach unseren Prognosen dann auch wirklich so schlagen, ob sie sich so schlagen, wie wir es prognostiziert haben, welche Namen dann vielleicht auch in den ersten Wochen dann gehandelt werden als kommende Superstars, ob wir da so ein bisschen vernünftig gelegen haben mit unseren Tipps. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank an unseren Kollegen Chris McCarthy von 90plus.de und wenn ihr mehr zur Premier League lesen wollt, dann schaut vorbei bei den Kollegen von 90plus.de. Da gibt's nämlich große, ausführliche Saisonchecks, wo die einzelnen Mannschaften auch noch etwas ausführlicher auf Herz und Nieren geprüft wurden oder werden, als wir das hier in dieser knappen Stunde auf meinsportradio.de machen konnten. Schaut vorbei bei 90plus.de. Chris, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, ciao.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.